Hi, hier ist Nela von der Pausenansprache. Eigentlich bin ich nicht zu hören oder nicht so häufig, weil ich bin die, die im Hintergrund das ganze Producing macht. Aber zwischen den Jahren und kurz danach wollten wir dir unsere Replay-Folgen ans Herz legen, bevor es mit den neuen Pausenansprachen weitergeht. Die Folge heute ist die wahrscheinlich unterschätzteste. Sie handelt vom Thema Rituale und Routinen, und wenn du dich und dein Team auf die nächsten Herausforderungen vorbereitest, ist es vielleicht hilfreich für dich, einmal reinzuhören, welche Routinen und Rituale funktional sind und welche nicht und was man tun kann, um neue einzuüben.
14:0,
sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1.
Pausenansprache, der Podcast von Trainern für Trainer.
Was du hier hörst, ist der Haka, der maorische Kriegstanz. Die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft praktiziert diesen Tanz vor jedem Länderspiel. 23 Spieler stehen an der Mittellinie in einer Formation. Sie gestikulieren wild, strecken die Zunge raus, hauen sich auf die Brust, auf die Oberschenkel, rammen ihre Faust in den Boden, um den Gegner herauszufordern. Es ist ihr Ritual, sich auf das Spiel vorzubereiten. Der Gegner, der steht 10 Meter weit weg und muss sich das antun und das ansehen. Rugby ist stark von Ritualen geprägt. Sei es, dass die Mannschaft einen bestimmten Dresscode vor und nach dem Spiel hat. Die dritte Halbzeit wird besonders zelebriert. Man sitzt mit der gegnerischen Mannschaft zusammen und lässt das Spiel Revue passieren. Und man schließt vielleicht Freundschaft und vergibt sich die Härten im Spiel. Auch wie der Kapitän auftritt und mit dem Schiedsrichter spricht, ist Teil dieser Ritualisierung. In der heutigen Episode geht es um Rituale und Routinen. Was bringen eigentlich Rituale und Routinen? Und wann stören sie mich als Sportler in der Ausübung und in der Leistungsfähigkeit? Und wie kann ich als Trainer Rituale und Routinen trainieren? Darüber spreche ich mit Elisabeth Lemke, einer ehemaligen Handballerin und Mentaltrainerin, und mit Professor Peter Gröpel, Sportpsychologe von der Universität Wien. Peter Gröpel forscht zu Ritualen und besonders über Routinen während und vor dem Wettkampf. Er weiß, was sie bringen, wann sie schaden und besonders, wie man sie trainieren kann. Hallo und schön, dass du dir Zeit nehmen konntest. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, danke schön für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin Peter Gröpel, bin jetzt als Professor für Sportpsychologie an der Uni Wien tätig. Von meinem Background, ich startete in 2008 in Sportpsychologie, damals noch in München, wo ich dann 10 Jahre lang tätig war. Und dann 2017 bin ich dann nach Wien übersiedelt worden und hier habe ich dann die Stelle für die Sportpsychologie übernommen.
In deinem Forschungsschwerpunkt steckt die Auseinandersetzung mit Routinen drin. Und magst du mal definieren, was sind Routinen und was sind Rituale und wie gehören die zusammen?
Okay, wenn wir jetzt über die Unterschiede zwischen Rituale und Routinen sprechen, man muss das so nehmen, Ritual ist so eine Oberkategorie. Ja, Ritual ist etwas, was man eine Reihenfolge von Verhaltensweisen oder Denkweisen oder Sprechweisen, die man sich angewöhnt hat. Und Routinen gehören zu den Ritualen. Nur innerhalb von Sportpsychologie unterscheiden wir zwischen Routinen und Ritualen insofern, dass die Routine, die Elemente von Routinen funktional sind, für die Leistung funktional sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein tiefes Atemzug in eine Routine vor einer Präzisionsaufgabe integrieren. Dieser Atemzug führt dazu, dass der Körper sich entspannt, ein bisschen okay. entspannt, was für die Präzisionsaufgabe auf jeden Fall gut sein kann, wenn man übermotiviert oder gestresst ist, damit man sich zurück in diese Zone zurückbringt. Und Ritual okay. kann funktional sein, muss aber nicht. Also wenn man sich jetzt so annimmt, dass ein Ritual sein kann, immer die gleiche T-Shirt oder Lucky Socks zu nutzen, ja, mhm. die führen oder die haben jetzt nicht diesen direkten Einfluss zu der Leistung oder Einfluss auf die Leistung.
Okay, aber wenn ich diese Socken nicht angezogen habe vor dem Wettkampf oder die Unterhose, die immer zum Wettkampf getragen werden muss, hat das nicht dann doch einen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit, wenn ich dann das realisiere?
In dem Fall schon, also diese negative Schiene, wenn man das nicht tut, also wenn das ein Ritual ist, etwas, was man, eine Art von Gewohnheit, und man tut diese nicht, dann bleibt innere Spannung. Im Körper, wie auch im Kopf. Und diese innere Spannung natürlich dann lenkt ab von der tatsächlichen Aufgabe. Also die Rituale insofern, wenn es um die individuelle Sportarten geht, sollten dann entweder durchgeführt werden oder abtrainiert werden, damit die dann eventuell nicht störend wirken, falls man diese im Wettkampf nicht machen kann, beziehungsweise wenn die zu lange dauern oder nicht die Gelegenheit hat. Also deswegen auch die Routinen, wenn wir die einüben mit Athletinnen, dann so, dass die angepasst werden an die jeweilige Sportart. Also wenn man von einem Elfmeterschuss nur ein paar Sekunden Zeit hat, darf die Routine natürlich jetzt nicht halbe Minute dauern.
Also es gibt zum Beispiel im Rugby aus Wales einen Spielmacher, der zwischen die Stangen kicken muss, der heißt Dan Bigger. Und es wird sich medial immer über ihn, na, nicht lustig gemacht, aber es ist ein mediales Thema, dass er sich so ganz viel durch die Haare streicht und ganz unruhig und ganz zappelig ist. Ist das eine Routine, was er da macht? Weil es findet jedes Mal statt, wenn er in so einer Präzisionsaufgabe alleine, ohne die Mannschaft ist.
Also ja, wenn er, weil dieser Spieler das tatsächlich jedes Mal genauso konsistent macht, dann können wir das als eine Routine bzw. Ritual bezeichnen. Frage ist also nur, ob das auch für die Leistung funktional ist. Also falls darf, und ich meine, dieser Kick, das ist eine Präzisionsaufgabe, dann sollte man wahrscheinlich, wenn diesen Zapfen und so ein Anzeichen von Anspannung ist, lieber andere Elemente reinbauen, die eher zu so einer optimalen Spannung führen.
Ja, ein ähnliches Beispiel wäre ja Cristiano Ronaldo, ne? Wenn er freie Stöße schießt oder Elfmeter schießt, ne? Der hat ja auch irgendwie so ein ganz klaren und immer wieder auftauchenden Ablauf.
Ja.
Ja, das ist eine Routine, oder?
Das ist Routine, ja.
Ja, okay. Ja, ich würde gerne bei den Beispielen bleiben. So Routine. Im Basketball ist es dann so bei dem Freiwurf zum Beispiel, dass die Anzahl des Dribbelns oder wie der Ball gehalten wird, ist das so, das sind Trainingsmethoden, um Routine einzuüben, um wieder runterzukommen aus der Stresssituation oder sich wenigstens runterfahren.
Ja, und sich vorbereiten auf die Aufgabe hauptsächlich. Also das, was wir beobachten können, ist genau das, wie häufig man dribbelt oder wie man steht, wie man den Ball hält. Aber das, was im Kopf passiert, das sehen wir nicht. Aber wenn ich jetzt über Michael Jordan, seine Routine nehme, also da war dieses Dribbeln, dieser sich Ball für sich selbst werfen, aber gleichzeitig hat er auch kurz bevor er geworfen hat, auch ein bestimmter Reiz, wir nennen das Cue, in der Umgebung wahrgenommen. Und das war dieser Rim, also Focus on the Rim. Das war für ihn auch so eine Art von Selbstgespräch und das ist sehr, sehr gut, weil dieses Rim, das ist genau da, wo die Aufmerksamkeit gelegt werden soll, damit die automatische motorische Programme im Gehirn jetzt gestartet werden können. Das heißt, eigentlich die hauptsächliche Aufgabe von einer Routine ist, in diesen Autopilot-Modus zu kommen. Weil die Präzisionsaufgabe, sei es ein Freiwurf im Basketball oder ein Kick in Rugby oder ein Putt im Golf, ist oder soll eine automatische Aufgabe sein. Also ist gut trainiert, also die Elitenathletinnen haben das super gut trainiert, sie müssen nicht drüber nachzudenken. Also man sollte optimalerweise in diesen Autopilot-Modus kommen. Und die Routine, diese kurze Reihenfolge von 3-4 Elemente bevor die tatsächliche Aufgabe, hilft hauptsächlich dazu, dass man in diesen Autopilot oder in diesen Flow-Modus reinkommt.
Ich glaube, ich habe das verstanden. Wie ist denn das vor dem Wettkampf? Ich habe mal eine Mannschaft gesehen, eine Nachwuchsmannschaft, die feierte immer vor dem Wettkampf und hat sozusagen sich selbst gefeiert, eine Party gemacht. Also nicht lange, sondern nur ein paar Minuten mit Musik und mit Tanzen und allem. Oder sie singen gemeinsam vorm Wettkampf. Oder ganz bekannt die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, die den Haka vor diesem Maori-Kriegstanz vor dem Spiel ausführt. Ist das Routine oder Ritual?
Ja, wir können es ruhig als Ritual bezeichnen, weil, wie gesagt, Routine ist Unterkategorie von Ritualen. Und die einzige Unterscheidung innerhalb von unserer Wissenschaft ist, ob das ist für die Leistung, direkt für die Leistung funktional ist oder nicht. Jetzt eben, wenn es um Teamsportarten geht, dann natürlich diese Hacker oder in Eishockey in Playoff, wenn sie die Eishockeyspieler nicht rasieren, solange Playoff noch da ist. Also das hat jetzt keinen unmittelbaren Einfluss auf die Leistung. Ist in diesem Sinne nicht funktional, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Rituale schlecht sind, weil im Teamsport haben noch eine weitere oder zusätzliche Funktion im Vergleich zu Individualsportarten und das ist Team Spirit. Also die stärken dann die Teamkohäsion. Und das ist auch dann gut, wenn sich jetzt diese Mannschaft, was du angesprochen hast, davor feiern ein paar Minuten. Das hilft natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein, also mehr Selbstvertrauen, diese positive Stimmung jetzt einfach zu aktivieren in sich selbst. Vielleicht auch mehr motivierend in Erwartung auf einen Erfolg in das Spiel zu gehen. Das am Anfang kann das natürlich die Motivation und Anstrengung tatsächlich stärken. Solange jetzt die Anstrengung da wichtig sei am Anfang. Falls die Teamtechnik wäre, jetzt am Anfang wenig Druck zu machen, sondern abwarten, ein paar Minuten, dann wäre das wahrscheinlich nicht die beste Strategie.
Okay, interessant. Auf jeden Fall etwas, was ich mitnehme. Routinen dienen also der Sportlerin oder dem Sportler dazu, sich wieder runterzuregeln und sich auf eine Präzisionsaufgabe vorzubereiten. Die Routinen dürfen nicht so lange sein und müssen dazu dienen, den Sportler, die Sportlerin wieder in den Autopilot-Modus, so wie Peter es genannt hat, zurückzubringen. Rituale können funktional sein, müssen es aber nicht. Und man muss ein bisschen dabei aufpassen, ob sie nicht auch einen negativen Effekt haben. Ich spreche gleich weiter mit Peter und er gibt dort noch ein paar konkrete Tipps, wie man Routinen im Training trainieren kann. Hören wir doch erstmal rein, was Sportler und auch Trainer zu Routinen zu sagen haben. Und welchen Einfluss sie auf ihren Ablauf während des Wettkampfs, vor dem Wettkampf haben.
Wenn es ein Heimspiel ist, dass ich vorm Spiel zu dem Netto bei uns um die Ecke gehe, da kaufe ich mir ein Brot, Schwarzbrot und zwei Bananen. Und die ziehe ich mir dann so zwei Stunden oder eine Stunde vorm Spiel ungefähr rein. Oder dass ich mir den Tag vorher meine Tasche packe, damit ich die Nervosität nicht habe, ob ich irgendwas vergessen habe oder so.
Gerade so Pausenrituale, Erwärmungsrituale, damit man da so Standards entwickelt und Orientierung hat.
Als ich mir erst auf dem Platz die Schuhe zugebunden habe, das war so ein bisschen, okay, jetzt geht's los. Das zweite Ritual, was ich hatte, dass ich mir vor dem Anpfiff und vor der Teamansprache immer drei Minuten alleine genommen habe und nochmal meine Ziele fürs Spiel durchgegangen bin.
Ich habe in meiner ganzen Rugby-Karriere nie zuerst den linken Schuh angezogen, sondern immer den rechten. Um ehrlich zu sein, habe ich das aus dem Rugby mein privates Leben überführt und das passiert mir auch heute nicht. Ich würde nie im Leben erst den linken Schuh anziehen. Würde mir einfach nicht passieren. Also das ist mein Ritual, das brauchte ich irgendwie, um reinzukommen, egal ob es Training war oder Spiel. Ab dem Moment wusste ich, Stollenschuhe sind jetzt an, jetzt geht's los, jetzt wird geballert.
Der Mensch braucht Regelmäßigkeit. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Elisabeth Lemke. Ich freue mich, dass jetzt Elisabeth Lemke da ist. Elisabeth ist... Ach, stell du dich doch einfach mal vor.
Ja, hi Björn. Erstmal schön, dass wir hier zusammenkommen. Ich bin Elisabeth Lemke, ich bin 36 Jahre alt. Ich lebe in Vechta zusammen mit meinem Mann und unseren zwei Kindern. Und ich komme sportlich aus dem Handball. Ich habe über 20 Jahre lang aktiv Handball gespielt bei Stemmer auf Friedewalde, einem Verein in der Nähe von Minden, mhm, und bei SFN Vechta. Bin schon immer gerne gelaufen, bin danach nochmal einen Marathon gelaufen und bin ansonsten von Berufswegen Förderschullehrerin und habe 2020 einen Blog gegründet, der so ein bisschen meine beiden aktuellen Lieblingsthemen verknüpft, Persönlichkeitsentwicklung und Sportmentalcoaching. Gebe jetzt erste Workshops im Bereich Sportmentalcoaching und ja, habe da gerade so meine Leidenschaft gefunden.
Und genau darüber bin ich auf dich gestoßen, über deinen Blog und die Suche nach Handball und Trainerin. Und da kamst du als eine der ersten Verknüpfungen dazu.
Ach, witzig.
Ja, dazu gab es noch den Hinweis Niedersachsen. So. Als du Handballspielerin warst, welche Rolle haben dort Rituale und Routinen für dich gespielt?
Ich schaue mir das vieles jetzt so in der Rückschau an und habe festgestellt, dass das schon eine sehr große Rolle gespielt hat. Also für mich war es immer ganz wichtig, dass ich so meine typischen Routinen, meine üblichen Abläufe vor dem Spieltag hatte. Mhm. Also ein bisschen Pause auf jeden Fall, nach dem Mittagessen am besten nochmal, dann ja so die Tasche packen, dann möglichst früh zum Spiel, damit ich da nochmal so ein bisschen meine Ruhe hatte. Mhm. Das waren so wichtige Routinen für mich persönlich. Und in den einzelnen Teams hatten wir natürlich auch bestimmte Abläufe und ja, auch Rituale, die sehr dazu beigetragen haben, ja, dass man eine gewisse Sicherheit hatte am Spieltag, mhm, und auch so eine, ja, so eine, gerade durch Rituale, so eine bestimmte Verbindlichkeit auch im Team hatte.
Magst du mal so ein Ritual schildern?
Da hatten wir zum Beispiel in Stemmer, damals in Minden, so ein, ja, das hieß Körbchen am Freitag. Da hat immer eine Spielerin so ein buntes Snackbuffet mitgebracht, mhm, und da war klar, dass man sich freitags abends nach dem Training nochmal zusammensetzt. Und sonst in beiden Teams hatten wir es eigentlich immer, dass wir uns zur Begrüßung immer alle abgeklatscht haben oder die Hand gegeben haben. Mhm. Ja, bestimmte Feiern waren in beiden Teams natürlich obligatorisch. Jetzt so aus Sicht aus dem Sportmentalcoaching ist das halt auch einfach, glaube ich, auch wichtig gewesen, so fürs Team, dass auch klar ist, egal ob man jetzt verloren hat oder gewonnen hat, an gewissen Ritualen wird einfach festgehalten.
Und hattest du Rituale auch so ganz persönliche während des Wettkampfs, vielleicht beim 7-Meter-Werfen oder beim Freiwurf?
Glaube, ich habe es immer auf die gleiche Art und Weise gemacht beim 7-Meter. Hatte auch immer irgendwie so eine bestimmte Schrittstellung, in der ich da stand. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht bewusst gemacht.
Okay.
Also ich hatte jetzt kein bewusstes Ritual davor, aber ich glaube, unbewusst habe ich es immer sehr ähnlich ausgeführt.
Und die Rituale in den Mannschaften, war das Tradition oder hattet ihr das selber entwickelt?
Unterschiedlich. Also in Minden war das irgendwie, als ich gekommen bin, war das schon lange Tradition gewesen. Mhm. Da weiß ich auch nicht, wer das damals eingeführt hat. Ich denke mal, dass das aus dem Team gekommen ist. Mhm. Ja, in Vechta hatten wir das dann damals zum Beispiel mit dem Abklatschen mal etabliert, weil wir das irgendwie persönlicher fanden, als wenn alle einfach irgendwie in die Halle reingestiefelt kommen und sich, mhm, irgendwie Hallo sagen, aber auch nicht so richtig verbindlich.
Du hast gesagt, du bist von Berufswegen Förderschullehrerin. Aus dem beruflichen Alltag, welche Rolle spielen denn dort in der Schule mit einer Klasse oder für die Schülerinnen und Schüler Rituale und auch tägliche Routinen? Und du hast dann ja auch einen besonderen Kontext mit Schülern mit einem bestimmten Förderbedarf.
Also ich war lange Klassenlehrerin einer Förderschulklasse mit den Förderschwerpunkten Lernen, aber auch einige Kinder mit Schwierigkeiten im Verhalten. Mhm. Und für die war es sehr, sehr wichtig, dass eigentlich immer möglichst die gleichen Abläufe da sind. Da waren gerade die Sachen, die so ein bisschen außer der Routine waren, ja, sehr anfällig für Konflikte. Mhm. Also die hatten ein sehr hohes Konfliktpotenzial dann. Umso routinierter und alltäglicher der Ablauf, umso besser war es für die Schüler, ans Arbeiten zu kommen.
Mhm. Ist auch meine Erfahrung, dass es ja wichtig ist, auch zur Organisation. Ich würde noch mal einmal zurückspringen in deine Handballlaufbahn. Gab es auch mal Momente, wo ihr abgewichen oder du abgewichen bist von der Umsetzung von Routinen und auch Ritualen? Und wie war das dann?
Weiß ich gerade gar nicht.
Okay.
Also,
weil meine Überlegung war gerade so, wenn in der Schule das eigentlich so wichtig ist, wie ist denn das im Sport, wenn man das dort auch macht und dann es mal nicht macht? Gibt es dann Konflikte? Gibt es dann Misserfolg? Das ist so meine These, die ich gerade so im Raum habe.
Also für mich war es sehr wichtig, dass ich immer so meine Ruhe an dem Spieltag, mhm, hatte. Also das mochte ich immer sehr ungern, wenn da noch viel anlag an dem Tag vorher. Mhm. Oder auch gerade so Richtung Saisonabschluss, wenn da noch so viel vorher in der Halle zu organisieren war. da hat man auch gemerkt, dass da auch bei vielen Spielerinnen so ein bisschen die Konzentration darunter zu leiden hatte, weil man sich da mit vielen anderen Sachen beschäftigt hat. Von daher glaube ich auch, dass da umso mehr Routine und Rituale eingeführt werden, umso mehr Sicherheit und Konzentration ist dann auch bei den Spielern vorhanden. Mhm.
Du bist auch als Mentaltrainerin tätig und treibst so Persönlichkeitsentwicklung. Wie sieht es dort mit den Ritualen und Routinen aus? Brauchen wir das für unsere Persönlichkeitsentwicklung?
Ja, ich glaube erstmal, dass es sehr wichtig ist, dass man sich mal einmal auch bewusst damit auseinandersetzt, was man überhaupt für Routinen und Rituale selbst entwickelt hat. Weil nur weil ich eine Routine habe, heißt es ja auch noch lange nicht, dass es eine gute Routine ist. Da vielleicht auch mal zu gucken, sind diese Routinen förderlich oder bremsen sie mich vielleicht auch in einigen Bereichen aus? Weil ich glaube, dass viele das einfach unbewusst laufen lassen, was noch nicht mal schlecht sein muss. Aber ich glaube, dass es ganz praktisch ist, sich damit auch einfach mal auseinanderzusetzen und dann zu gucken, was würde mir vielleicht helfen, wenn ich dieses oder jenes Ziel habe. Mhm.
Wir haben hier im Podcast Rubriken und eine Rubrik heißt der Tresor. Dort geben die Gäste den Trainerinnen und Trainern einen Tipp. Welchen Tipp würdest du denn Trainern aus dem Breitensport, aber auch meinetwegen auch aus dem Leistungssport geben in Bezug auf Routinen und Rituale?
Der Tresor.
Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, dass ein Trainer die Routinen und Rituale auch mitträgt und sie vielleicht auch gerade in jungen Teams mit etabliert und auch am Anfang dafür sorgt, dass sie auch erstmal sich etablieren können. Da habe ich nämlich so wahrgenommen, wenn auch die Akzeptanz beim Trainer da ist für ein Ritual oder eine Routine, dann lässt es sich im Team auch leichter einfühlen.
Also ich als Trainer muss die Rituale der Mannschaft mittragen. Vielleicht kann ich sie auch gemeinsam mit der Mannschaft entwickeln. Ich hatte ja versprochen, dass Professor Peter Gröpel nochmal zu Wort kommt und dass er uns noch Tipps gibt, wie wir Routinen mit den Sportlerinnen und Sportlern trainieren können. Wie untersuchst du eigentlich den Effekt von Routinen? Wie ist denn das wissenschaftliche Arbeiten?
Also grundsätzlich untersuchen wir das auf zwei Arten und Weisen. Und diese zwei Arten und Weisen kombinieren wir auch. Also die erste klassische ist, du nimmst Athletinnen ohne Routine oder mit noch nicht konsistenter Routine oder wirklich Anfänger, weil das hält auch im Learning-Prozess. Und du übst mit denen eine Routine. Entweder nimmst du so klassische Elemente, die wir haben, wie External Focus, das heißt, für die konkrete Sportart definierst du, nimmst du die wichtigsten Reize, wo die Aufmerksamkeit gelegt werden kann, damit man sich nicht ablenkt über andere Reize oder für die Spannungregulation, tiefes Atem oder Embodiment, das heißt für Selbstvertrauen, so ein bisschen schulterbreit und zu stellen. Das üben wir ein. Davor machen wir einen Baseline-Test, zum Beispiel 15 Freiwürfe im Basketball. Dann üben wir die Routine ein. Je nachdem, über mehrere Tage oder eine Einheit, hängt davon ab, wie viel Zeit und was für ein Design wir machen. Und dann machen wir Post-Test und schauen, ob sich jetzt die Leistung verbessert hat. Und gleichzeitig, und das ist die Kombination über andere Schiene, nehmen wir eine Kontrollgruppe, die statt dieser Routine was anderes macht. Also die wird keine Routine einüben, sondern stattdessen macht sie eine Matheaufgabe oder lesen die was. Also das ist so klassische Experimente im Labor. Und wenn wir dann die Feldstudien machen, dann arbeiten wir mit einer Mannschaft und vergleichen wir die Leistung in Wettkämpfen davor und nach unserer sportpsychologischen Intervention.
Okay, das ist für mich sehr bildhaft, was ihr da macht. Ja, danke. Wir haben hier im Podcast Rubriken. Und die eine heißt der Tresor. Dort geben die Interviewpartner und Partnerinnen den Zuhörern, hoffentlich Trainer und Trainerinnen, einen Tipp. Und welchen Tipp würdest du Trainerinnen und Trainern geben in Bezug auf das Einüben von Routinen?
Der Tresor.
Ja, der erste Typ wäre ein Ganz klar. Also man nimmt in die Routine Sachen, die sind jetzt funktional für die Leistung. Also das, was wirklich zu der Sportart passt, das Dribbeln im Basketball oder im Tennis, das kann so ein vor dem Kickern in Rugby oder im Fußball so eine selbstbewusste Pose sein. Also erstens das nehmen, was für die Aufgabe oder für die Sportart funktional ist. Falls man das nicht weiß, einfach Modell lernen. Schauen wir die Stars innerhalb von der Sportart, was machen die? Zweitens, dann kombinieren innerhalb von der Zeit, was man hat. Also damit das nicht zu lange ist, die Routine. Also falls man nur, sagen wir, 10 Sekunden hat, was okay ist für eine Routine, dann nehmen wir 2, 3 Elemente. Also die in dieser Zeit da passen, ja. Atemzüge, das wären für 10 Sekunden vielleicht 2 tiefe Atemzüge. Plus eine Pause und plus so in den Kopf, so ein Self-Talk, wo die Aufmerksamkeit gelenkt werden sollte. Zum Beispiel Focus on Ball in Fußball oder Focus on Dream in Basketball. Und das Dritte, dass das konsistent bleibt. Und das ist sehr wichtig. Also, dass die Routine, damit die Routine wird, muss das konsistent sein. Unabhängig von der Leistung. Weil das hatte ich, keine Ahnung, wenn ich mit Schützen gearbeitet habe, die jetzt 40, die Damen machen 40 Schüsse innerhalb 55 Minuten. Und zwischen den Schüssen haben die am Anfang jetzt was anderes gemacht, was der Schuss davor schlecht war, als wenn der Schuss gut war. Also das Wichtigste wäre, damit das funktioniert, damit man in diesen Autopilot-Modus kommt oder in Flow, damit man Automatismen nutzen kann, immer konsistent das Gleiche tun, unabhängig von der Leistung, die kurz davor war.
Es geht erstmal dann nur ums Einüben der Routine.
Ja, ja. Also einüben, wenn man das, wir natürlich übertrainieren das innerhalb von Trainingseinheiten, also da sind Räume, da ist Raum für Optimierung oder Änderungen, so dass das auch für den Athlet oder für die Athletin wirklich individualisierte Routine gut klappt, was er oder sie mit sich selbst irgendwie verbinden kann. Das schon, aber in dem Wettkampf, da geht um die Leistung. Also da ist kein Raum, um was noch Neues auszuprobieren oder das zu optimieren. Das ist nicht mehr dort konsistent. Und eine von den einfachsten Sachen, wie die Trainer das überprüfen können, ob die Routine wirklich konsistent ist, einfach die Zeit messen. Ob das immer die gleiche Anzahl von Sekunden oder ja die gleiche Zeit dauert. Okay. Also immer so ungefähr die gleiche Zeit, dann heißt es, die Routine ist konsistent.
Spannend. Peter, ich danke dir für deine Zeit. Ich nehme unglaublich viel mit aus diesem Gespräch und muss noch eine ganze Menge darüber nachdenken. Ich nehme aus der heutigen Folge mit, dass ich mich um Rituale, aber ganz besonders um Routinen auch kümmern sollte. Es verbessert die Sportlerinnen und Sportler. Und ich muss auch schauen, wer benötigt eigentlich welche Routinen, um Präzisionsaufgaben verrichten zu können. Ich muss mit meinen Spielerinnen und Spielern auch ins Gespräch kommen, was sie denn für Rituale vor dem Wettkampf haben. Und vielleicht muss man auch analysieren, ob es einen negativen Effekt gibt. Und wenn ich ein Ritual in die Mannschaft reinbringe, ist das aufoktroyiert oder sollte ich es mit der Mannschaft zusammen entwickeln? Und sicherlich bedarf es auch Rituale nach dem Wettkampf. Was sind denn deine Ideen? Ich würde mich freuen, wenn wir in den Austausch kommen. Über Instagram oder Facebook. Oder schreib mir doch einfach eine Nachricht. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen, mit seinem tollen Leistungssportteam und Manfred Kehn. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und bis bald!